So. Und es hilft übrigens im Vorfeld auch immer, gerade wenn man gerichtlich bestellt ist, im Vorfeld einmal ganz kurz mit dem Richter oder der Richterin zu telefonieren. Das ist mein Lifehack, weil man nimmt dann doch schon unweigerlich wahr, was so die Richterin oder Richter zu diesem Fall denken. Auch wenn sie es nie sagen würden, ja, aber man kriegt da schon, ich hatte mal einen Fall, ich mich, schön, da habe ich die Richterin angerufen beim Landgericht und habe gesagt, ich wollte mal mit Ihnen zu dem Aktenzeichen sowieso sprechen. Und dann sagt sie, warten Sie. Sagt sie, ach, der Scheiß. Also das sind manche, ja, also das soll nicht so sein, aber es sind halt auch nur Menschen, ne? Und da weißt du auch schon, ich stand dann da und dachte, ja, gut, wir sind jetzt schon mal der einer Scheiß. Meinung und jetzt versuchen wir das irgendwie da vorne vom Tisch zu kriegen.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist auch 2026 Anne Brackhoff.
Mein Name war und ist schon immer Patrick Bayer und wahrscheinlich wird es auch immer so bleiben.
Man soll ja nie sagen, aber ich glaube, wir sollten uns das mal abgewöhnen. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer Sonderausgabe der Gerichtsgutachter Bayer und Partner, die Paw Patrol. Was hattest du gesagt? Das A und A im Gerichtsgutachterwesen. Arndt, Anne und Patrick ganz vorne mit dabei.
Ich bin vor allem auch so ein... wie wollen wir denn jetzt aus dieser Nummer schon wieder rauskommen? Ja,
warum? Das war doch eine wunderbare Herleitung. Wir reden heute über das Thema der Gerichtsgutachter.
Das aber A und nicht A. Arndt, Anne und Patrick.
Ach, lass es. Weißt du, du das musst mir das immer kaputt machen. Nein.
Okay, nein, ich sag gar nichts mehr.
Also... Meine Lieben, es geht heute mal um das Thema Gerichtsgutachterwesen, aber nicht im Sinne des Zwangsversteigerungsverfahrens, das ja eigentlich eher so die Light-Version des Gerichtsgutachterwesens ist, korrigiere mich sehr gern, sondern es gibt ja da auch noch einen anderen Auftrags- oder zahlreiche Auftragsanlässe, die uns verpflichten, Zuarbeiten zu leisten und die im Zweifelsfall auch sehr schnell nicht sehr schön werden können. Und mit dem P in A und A habe ich ja hier den richtigen Ansprechpartner mit unfassbar vielen Jahren Erfahrung im Gerichtsgutachterwesen. Übernimm doch gern.
Ja, ich hänge noch an deiner Einleitung, aber
finde ich mal gut.
Der Gedanke, der Impuls kam ja heute Nacht von dir quasi, dass wir uns über dieses Thema nochmal unterhalten und jetzt schön, ja, dann übernimm du mal. Also, Anne, ich muss dir sagen, es ist tatsächlich so, ob etwas schön ist oder nicht, das liegt ja ganz im Auge des Betrachters. Und ich finde ja, das ist ja eigentlich der ursprünglichste Grund aller Gründe, also die Mutter aller Gründe ist, warum man Gutachter wird eigentlich, weil man bei Gericht der Rechtsfindung hilft. Naja, woher kommt denn die Immobilienbewertung, Frau Brackhoff? Aus der
Eignung. Ich überlege jetzt allerdings gerade, ob ich diesen Satz nicht schwierig finde, weil der Grund, warum ich Gutachterin geworden bin, ist tatsächlich nicht die Tätigkeit für Gericht. Aber ich glaube, du meintest das mehr allgemein. Ja, nehme ich zur Kenntnis, ja. Die Sachverständigen.
Okay, korrigiere ich das, du hast recht, das war deutsch nicht einwandfrei, genauso wie dieser letzte Satz jetzt. Also möchte ich das kurz umformulieren. Der Grund, warum es Gutachten gibt, ja, der ursprünglichste, die Mutter aller Gründe, warum es Gutachten gibt, ist ja eigentlich, um sich bei Gericht hoheitlich durchzusetzen. So, genau, also anders als von mir manchmal in den Seminaren behauptet, findet sich der Ursprung nicht unbedingt im zweiten Buch Mose, im Alten Testament, sondern wir machen einen Sprung in die Neuzeit, genau. In der Entschädigung. Und ich sag mal so, Nazis haben ja 1936 das Reichsbewertungsgesetz erlassen und sicherlich nicht vor dem Hintergrund, dass sie einen möglichst fairen Prozess führen wollten um den öffentlichen Landentzug. Und jetzt gucken wir halt mal 90 Jahre weiter, knapp 90 Jahre weiter und schauen mal, wie viel ist denn eigentlich von all dem noch übergeblieben, Ja, Immobilienbewertung findet heute meistens im außergerichtlichen Bereich statt. Viele Dinge, die man sich so im Alltag streitet und die man so im Alltag wiederfindet, haben eigentlich nichts mit den Gerichten zu tun. Und ich finde, dass wir uns vielleicht auch mal noch darauf besinnen müssen, dass nicht die Ausnahme, nicht die Regel eine Ausnahme ist, sondern umgekehrt. Das klingt jetzt total komisch, aber
wir sind halt beide richtig on fire. Ich merke das.
Also eigentlich ist so, dass das, was wir als Ausnahme erleben, nämlich dass wir als Gutachter vor Gericht müssen, eigentlich ja die Regel in unserem Job ist, wenn man das jetzt mal von der, ich sag mal, hoheitlichen Seite betrachtet, ja. Es haben sich nur so tausende Gründe drumherum erfunden, weil ja, ich sag das ja öfter mal, gefühlt jede Bundesregierung in diesem Land nach dem Krieg irgendeinen Wertermittlungsgrund für uns Sachverständige erfunden hat. Und ja, jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir mal darüber sprechen sollten, wie ist das denn eigentlich, wenn man vor Gericht steht?
Vielleicht kannst du uns erstmal noch auf den Weg dahin begleiten, weil nochmal, als ich mich für diesen Job entschieden habe, bin ich ja so trottelig daran gegangen und habe gesagt, ne, wie komme ich denn überhaupt in Aufträge fürs Gericht? Und dann bin ich Amtsgericht und dann wurde man da in so eine Kartei aufgenommen und dann stehe ich da jetzt als potenzielle Gutachterin für Zwangsversteigerungen. Das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Magst du vielleicht mal kurz herleiten, wie komme ich denn an solche Aufträge? Wann werde ich zu Rande gezogen? Hat das was mit dieser Datenbank für Gerichtsgutachter bei Gericht zu tun?
Mal wieder überraschenderweise nein. Also, man muss sagen, jede Richterin und jeder Richter darf ja frei entscheiden, wen er oder sie als Sachverständige bestellt. So. Und das machen die natürlich in allererster Linie so, dass sie relativ safe wissen, okay, der oder die macht den Job gut und sorgt dafür, dass ich meine Akte möglichst schnell vom Tisch kriege. Man muss das ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, es geht ja nicht darum, dass sich die Richterinnen oder Richter in dieser Republik möglichst viel Zeit nehmen, um das möglichst sorgfältig auseinander zu klamüsern, damit auch jeder ganz besonders sorgfältig zu seinem Recht kommt, sondern aufgrund auch da der Arbeitsüberlastung der Gerichte geht es in allererster Linie darum, einen Prozess sauber zu führen, sodass am Ende des Tages, da man auch nicht vom nächsthöheren Gericht irgendwie eins um die Ohren gehauen bekommt, sondern dazu muss der Sachverständige oder die Sachverständige vor Gericht fit sein und das Gutachten muss in Ordnung sein. So, jetzt fangen wir erstmal mit dem Gutachten an. Es ist grundsätzlich erstmal so, dass sich ganz viele Leute Gedanken darüber machen, dass sie sagen, oh Gott, was mache ich denn, wenn ich einen Fehler im Gutachten habe? Ja, was mache ich denn, wenn ich was falsch gemacht habe? Und da muss man ehrlicherweise sagen, dann passiert genau gar nichts. Ja, also es ist dann in der Regel so, dass irgendeine Partei der Information habhaft wird, dass du einen Fehler gemacht hast. Und dann bekommst du das meistens als Schriftsatz vorgesetzt und sollst dann dazu Stellung nehmen. Und dann schreibst du, oh, tut mir leid, war ein Fehler, und korrigierst das.
Ganz kurz, sind das denn meistens auch wirklich Fehler oder sind das Gängeleien?
Nee, ich rede jetzt wirklich von Fehlern. Weiß ich nicht, ich hast einen Bodenwert vergessen oder was weiß ich, keine Ahnung.
Hoppala.
Ja, gut, bei dir in Thüringen fällt das ja nicht so auf. Aber,
nee, das stimmt.
Richtig.
Ihr könnt es auch 5.000 Euro aufrechnen, dann geht das schon.
Wir haben neulich hier so ein altes Neckermann Fertighaus bewertet. Und wir kamen irgendwie auf einen Verkehrswert von 140.000 Euro und ich habe dann gesagt, ja, scheint mir das ein bisschen hoch, wie hoch ist denn der Bodenanteil? Ja, 14.000 Euro. Da dachte ich, wo ist denn das? Gibt's bei uns auch, Anne? Wir haben auch solche Bodenrichtwerte.
Also wir haben ja tatsächlich diese Fertighausproblematik, haben wir ja hier so. Ich habe sie noch nicht so gesehen. Das ist ein anderes Thema. Ja, erzähl weiter.
Da gab es ja schon die DDR, als das kam.
Ja, da hast du recht. Also wir haben ja dafür diese wunderschönen Modellhäuser hier überall stehen, diese EW65-Teile, die ich ja persönlich so liebe. Aber egal, das ist ein anderes Thema.
Und jetzt war ja, also ist der Punkt der, dass man als dementsprechend, ich einfach sagen wollte, erstmal ist das grundsätzlich jetzt gar nichts Schlimmes. So, jetzt dröseln wir das Ganze mal auf, denn deine Ursprungsfrage war ja, wie kommt man denn zu Gericht? Also in zweierlei Form, entweder als Beklagter,
Fehler gemacht hast, weil du einen Bodenwert vergessen hast.
Ja, aber im Vorfeld schon und das einfach auch nicht ausgeräumt hast oder nicht zugegeben hast oder stampig gearbeitet hast oder was weiß denn ich, keine Ahnung. Das ist aber sehr, 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 sehr selten. Oder in einem bestimmten Verfahren als Beweiszeuge. So.
Erleuchte mich. Das
naja,
ist jetzt spannend.
Eine Partei, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst direkt vom Gericht beauftragt, ne, und die Parteien haben Fragen dazu und dann wirst du vor Gericht geladen, um deinen, das heißt dann immer so schön, dein Gutachten mündlich zu erörtern.
Gibst du uns dann danach noch ein paar Tipps, sehen wir uns in diesem Termin? Ja, wunderbar, ja. Vielen Dank.
Und die zweite Version ist immer, dass dich einfach eine Partei benennt als Zeuge, damit du für eine Partei etwas vortragen kannst. Das geht ja auch.
Okay, das muss aber jetzt nicht automatisch mit dem Problem des Parteigutachtens einhergehen, weil es kann ja vorkommen.
Nein. Also wenn du für eine Partei ein Gutachten erstellst, ist es ein Parteigutachten. Mhm. Ja. Es kann aber sein, dass trotzdem im Rahmen der Beweisführung in diesem Verfahren du als Zeuge geladen wirst. Das kommt ja, kann ja vorkommen, jederzeit. Wenn du ein Gutachten schreibst für eine Erbauseinandersetzung und die Parteien sich nachher darauf berufen und der Richter lässt es zu, dass da dein Gutachten nochmal Gegenstand des Verfahrens wird, es kann ja, ja, also dann ist das durchaus möglich, dass du da als Zeuge vor Gericht landest. Ist dann so. Also, und das ist erstmal nichts Schlimmes. Ja, als Zeuge oder auch als Beweiszeuge bist du ja grundsätzlich erstmal neutral. Ne? Du bist weder Beschuldigter einer Straftat noch sonst irgendwas, sondern du bist dann einfach und wirst dann befragt. So. Und der Vorteil, den du auch hast, in der Regel, du weißt schon vorher, worum es grob geht. Ja, also es ist nicht so, du kommst dahin und weißt gar nicht, was sie wollen und dann nageln die dich an die Wand, sondern es gibt ja dann Vorverfahren und wenn du dir dann im Prinzip da die Akten auch beiziehst, beziehungsweise von der einen Partei, die dich lädt, ne, oder auch vom Gericht geben lässt, dann weißt du ja, worum es geht. So, ich habe hier gerade so einen aktuellen Fall, da soll ich jetzt vor Gericht mein Gutachten erörtern. Und das ist ein ganz spezieller Punkt, denn das könnte verfahrenstechnisch wirklich noch spannend.
Gott, erzähl.
Die Immobilie, die ich bewertet habe im Rahmen eines Erbschaftsstreits, ist, ja, Anne?
Vielleicht nur kurz für für alle oder alle ganz Frischen da draußen. Wie bist du in diesen Auftrag gekommen? Der kam direkt vom Gericht quasi.
Genau, also okay, das Gericht hat mich letztes Jahr bestellt, hat gesagt, also und
letztes Jahr?
Das ist aufgrund, ja, also das dauert so lange. Mhm. Okay, fangen wir mal noch weiter vorne an. Zu Gericht. Du hattest ja gefragt, ob das mit dieser Sachverständigenliste zusammenhängt. Ich habe erstmal gesagt, nein, nicht unbedingt, weil jede Richterin das für sich entscheiden kann. Ob der jetzt jemanden aus der Liste nimmt oder jemanden, den er seit vielen Jahren kennt, wo er weiß, das Verfahren läuft so durch. So kommt man halt dazu. Und ob du jetzt da auf der Liste stehst, dich mal jemand ausprobiert hat oder ob du irgendwie mal als Zeuge aufgefallen bist, also positiv aufgefallen bist in einem anderen Verfahren oder wie auch immer, ob die IHK dich benannt hat, ob die Zertifizierungsstelle dich benannt hat, wie auch immer. Kann alles sein, ja? Also die Wege dahin sind vielfältig. So, und hier ist es jetzt so, dass ich genau im letzten Jahr ein Gutachten erstellt habe für ein Objekt und das war sehr in einem sehr schlechten Zustand. Und ich habe dann schon im Gutachten darauf hingewiesen, dass ich kein Bausachverständiger und dementsprechend diese Schätzung nur grob vornehme. So, und das ist immer etwas, wenn du das so in so ein Gutachten schreibst, dann sicherst du dich damit ab. Aber du kannst sicher sein, wenn eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt seinen Job halbwegs versteht, dass die dann anfangen, darauf rumzuhacken. So, und wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt einen Punkt, und da bin ich auch immer ein bisschen froh, weil ich mich dann auch immer verbessere. Ich bin ja manchmal auch so ein bisschen locker. Wir haben zum Beispiel hier in dem Fall einen Bewertungsstichtag, das ist der 15.12., irgendwie 21 oder 22 gewesen. Und ich habe den Bodenrichtwert genommen, 14 Tage später lag, also den vom 1.1. des Folgejahres.
Mhm.
So, und ja, das war vor 2-3 Jahren, heute würde ich es dann anders machen, auch wenn sich am Wert nichts ändert. Ne? Also es ist ja so, aufgrund der Wurzeltheorie musst du ja den zuletzt Veröffentlichten nehmen. Und in der Immowert A steht ja auch drin, dass der in der Regel nicht den Wertermittlungsstichtag umfasst und du deshalb das Ganze entsprechend hochrechnen musst. So. Am Ende des Tages ist es nur eine Erläuterungssache, weil wenn ich einen Stichtag habe, der so nah vom Bodenrichtwertstichtag liegt, habe ich bisher immer den naheliegenden, also die 14 Tage, die machen Kuh jetzt wahrlich nicht mehr fett und habe dann immer den genommen. Wenn ich den 24er vernünftig hochgerechnet hätte, wäre ich aufs gleiche Ergebnis gekommen. Ich finde das persönlich mit dieser Wurzeltheorie, ja, verfahrenstechnisch wäre es richtig gewesen, den vom 1.1. des Jahres zu nehmen und den hochzurechnen. Dann kommst du wieder, ja, man muss es extrapolieren. Ich habe ja keine Ahnung, wie sich unterjährig die Wertentwicklung gibt und so weiter und so fort. Und dann zu sagen, weiß ich nicht, nehmen wir mal an, der Bodenwert ist um 6% gestiegen, ja, und du sagst, der Bodenwert hat stagniert. Finde ich, es ist immer schwierig, wenn du irgendwie 2 Jahre später das Gutachten erstellst, weil du hast ja den Bodenrichtwert. Und ich finde dann immer zu sagen, nee, das konnte man ja dann 14 Tage vorher nicht erwarten, finde ich irgendwie auch ein bisschen bescheuert. Ich finde, ganz ehrlich, deshalb nehme ich einfach immer dann, guck mir dann den folgenden Bodenrichtwert an und rechne es hoch. Es sei denn, wir haben irgendwelche disruptiven Ereignisse, wie, weiß ich nicht, jetzt Ahrtalflut oder sowas. Ne? Mhm. So, naja, auf jeden Fall von meiner Seite schlecht erläutert. Weil ich hätte sagen müssen, ja, Bodenrichtwert zum 1.1.24 hochgerechnet, auf 1.1.25, ne, auch wenn die Wurzeltheorie was anderes besagt, was habe ich genommen? Ich habe einfach nur den Bodenrichtwert 25 genommen und habe, oder also nein, gar nicht, ist nicht 25, also den neueren Bodenrichtwert genommen, der ganz nah am Wertermittlungsstichtag liegt und gesagt, aufgrund der zeitlichen Nähe keine Anpassung notwendig. Das sind so Dinge, das erkläre ich dann und sage, ja, Sie haben recht, also ganz sauber wäre es anders gewesen. Es wäre aber kein anderer Bodenrichtwert rausgekommen, weil ich es genauso hochgerechnet hätte. Und die 14 Tage machen halt keinen Unterschied. So. Das Zweite, worum es geht, sind halt diese Baumängel und Bauschäden, dass ich bitte belegen soll, worum es geht. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann sage, das werde ich überhaupt gar nicht tun. Ich werde nicht sagen, ich habe im Gutachten geschrieben, dass das hier nicht meine Profession ist. Das ist nicht, in der öffentlichen Bestellung heißt es ja mein Bestellungstenor, ja, also dementsprechend wäre es dann andersrum der Zertifizierungstenor, ja, Immobilienbewertung, sondern das wäre Bauschadensbewertung. Und wenn die Parteien das wünschen, dass das spezifischer gerechnet wird, dann muss das Gericht noch einen Bausachverständigen beauftragen. Dauert das Verfahren halt nochmal irgendwie ein Jahr länger oder so, ne? Weil ich muss das dann nachher ja wieder einwerten. Grundsätzlich überhaupt gar kein Problem mit. Mhm. Was auf jeden Fall aber wichtig ist, ist, dass ich mich auch wirklich nur an diese Fragen halte, die das Gericht von mir wissen will. Ich mach mal ein ganz einfaches Beispiel. Es geht um eine Wohnung und es geht um eine angemessene Miethöhe zum Beispiel. Ja, oder um den angemessenen Wert der Immobilie. Da streiten sich Parteien drum. Und es wird behauptet, weiß ich nicht, die Wohnung ist 120 Quadratmeter groß. Über die Fläche streiten sich die Parteien auch überhaupt gar nicht. Mhm. Und du stellst jetzt im Rahmen deiner Erhebung im Ortstermin fest, dass die Wohnung überhaupt gar keine 120 Quadratmeter hat, vielleicht sogar nur 105 oder was. Mhm. Dann guckst du in deine Beweisfrage, in deinen Beweisbeschluss, und wenn da drin steht, ja, weiß ich nicht, ist für die Wohnung mit 120 Quadratmetern der Preis angemessen, dann stellst du diese Wohnfläche auch nicht in Frage.
Okay.
Ja, und das muss man sagen, das ist ein relativ häufiges Problem, ist aber relativ einfach erklärt. Wenn die Parteien sich über etwas nicht streiten, dann fangen wir nicht damit an. Genau. Und wenn die Parteien beide sagen, die Wohnung hat 120 Quadratmeter, dann hat für dich die Wohnung 120 Quadratmeter. Dann brauchst du auch die Wohnfläche nicht neu berechnen.
Aber das ist nochmal ein guter Punkt mit dem Thema Beweisfrage, weil man, glaube ich, auch nochmal da aufräumen muss. Es ist ja nicht immer der Auftrag, einen Verkehrswert zu ermitteln. Es ist ja durchaus auch mal möglich, zu einer gewissen Fragestellung Position zu beziehen. Du hast ja tatsächlich auch jetzt neulich etwas von einem sehr überregionalen Gericht zugeteilt bekommen, wo es nicht um die Verkehrswertsermittlung klassisch ging, sondern um die Stellungnahme zum Gegengutachten oder zu einem anderen Gutachten, korrekt?
Genau, richtig. Dann ging es darum, dass ich ein Gutachten überprüfen soll. Und zwar nicht nur einfach mit der Aussage, ist was richtig oder falsch, sondern ist der vom Gutachter ermittelte Bodenwert X? Ist die ermittelte marktübliche Miete Y? Ist der Liegenschaftszinssatz Z? Also wirklich das Ertragswertverfahren in alle Bereiche aufgeteilt, ja, und wirklich dezidiert nachgefragt. Und da war ich auch ein bisschen irritiert, weil das normalerweise nicht so ist. In diesem Spezialfall ist es aber wirklich so, dass sich so kleinteilig gestritten wird hier. Und dass bei Gericht man einfach diesen Punkt ganz, ganz tief recherchieren möchte. Und dazu muss man sagen, dass wir leider da auch auf dem Land sind und einfach die Datenlage auch schlecht ist, wirklich schlecht ist. Und einer der maßgeblichen Kritikpunkte ist zum Beispiel, wir haben eine Stadt in einem Landkreis und die Liegenschaftszinssätze sind für einen Landkreis abgeleitet. Und jetzt hat eine Partei behauptet, der Liegenschaftszinssatz ist nicht richtig, weil er für den gesamten Landkreis abgeleitet ist, nicht aber für die Stadt in diesem Landkreis. Mhm. Und wenn man das jetzt mal so aus der Logik verfolgt, dann denkt man sich, ja, die Liegenschaftszinssätze können in einem relativ heterogenen Landkreis ja nicht überall identisch sein.
Ja.
So. Naja, dann war meine erste Überlegung, ist gar kein Problem, ich hole mir eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung und guck mal, was ich da so ableiten kann. Und es gab genau einen einzigen Kaufpreis.
Hey!
Genau, ne? Und dann sitzt du da, aber das macht es ein Stück weit vielleicht auch die Arbeit wieder einfacher, weil du sagen kannst, naja, es spricht nichts dagegen, das so anzusetzen, weil es grundsätzlich überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, da objektspezifisch irgendwas anzupassen. Und nur allein der Liegenschaftszinssatz macht ja nicht das Ertragswertverfahren aus.
Tatsächlich.
Da kommen ja ganz viele Dinge zusammen und die in der Gesamtheit betrachtet, können für sich unterschiedlich wirken. Ja, du bist halt darauf angewiesen, dass du Daten hast. Wenn du keine Daten hast, musst du sie sachverständig ableiten, zur Not auch von benachbarten Gutachterausschüssen. Du kennst das ganze Drama. So. Und dann muss man sagen, am Ende des Tages stellt sich nur die Frage, ob etwas richtig oder falsch ist. Wenn nicht erkennbar ist, dass der Sachverständige irgendwelche Verfahren falsch angewendet hat. In der Verwaltung nennt man das ermessensfehlerfrei. Ja, also du hast Daten vorgegeben und du hast die Ableitung aus den Daten richtig angewendet. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo man dann immer sagen muss, okay, ich gucke mir das an. Und falsch ist etwas ja nur, wenn es objektiv so nicht stimmen kann. Ja, kannst du dir ausmalen, wie das ausgeht. Wenn du halt Daten hast, dann kann es ja nur richtig sein, ne?
Jetzt nehmen wir uns mal mit in diesen Termin selber. Also ich glaube, das ist sowas, vor dem hat jeder Respekt. Und das ist ja auch etwas, was jetzt nicht ausschließlich öffentlich bestellt und Vereidigte treffen muss.
Korrekt? Aber das kann jeden treffen.
Ja, und wie habe ich mich zu verhalten? Also ich finde ja dieses Thema Fehler oder Fehlerpolitik ist eh etwas, das recht häufig, glaube ich, zu Bauchschmerzen führt. Ne? Also ich möchte natürlich keine Fehler machen, aber ich glaube, gerade am Anfang macht jeder Fehler und ich glaube auch danach macht jeder Fehler und das gehört einfach irgendwo mit dazu. Wie verhalte ich mich in so einem Termin? Also wie gehe ich damit um? Hast du da Tipps?
Ich würde immer sagen, alles, was da läuft, ist so ein bisschen wie so eine Truman-Show, finde ich. Ja, also da wird eine künstliche Welt aufgebaut, wo der eine Anwalt der Schauspieler ist, die andere Anwältin, die Schauspielerin ist und jeder ist dafür da, seinen Mandanten oder seine Mandantin möglichst gut zu vertreten, mit allem, was geht. So, vom Ablauf würde ich immer sagen, erst ist es immer fachlich, dann wird es irgendwann persönlich, wenn man nicht weiterkommt.
Auch gegen den Sachverständigen.
Ja, also
cool.
Mir neulich irgendwann die Frage gefallen lassen, wie viel Gutachten ich eigentlich schon erstattet habe in meinem Leben. Wenn ich so an die Wertermittlung rangehen würde. Und dann habe ich den Vorsitzenden gefragt, ob das eine Frage ist, die ich jetzt ernsthaft beantworten soll oder ich habe nicht gesagt ernsthaft, sondern ob ich sie beantworten soll oder nicht. Und dann hat der Vorsitzende gesagt nein. So, und dann haben wir weitergemacht. Also, ne, wenn ihr Fragen habt, dann fragt den Vorsitzenden. Der ist ja, man muss immer sagen, der Vorsitzende oder die Vorsitzende dieser Kammer ist immer euer Freund oder Freundin. Die wollen nämlich nicht, dass du umkippst. Die wollen ihr Verfahren gut und vernünftig durchführen und wollen jetzt keinen Stress haben. So. Und es hilft übrigens im Vorfeld auch immer, gerade wenn man gerichtlich bestellt ist, im Vorfeld einmal ganz kurz mit dem Richter oder der Richterin zu telefonieren. Das ist mein Lifehack, weil man nimmt dann doch schon unweigerlich wahr, was so die Richterin oder Richter zu diesem Fall denken, auch wenn sie es nie sagen würden, ja, aber man kriegt da schon, ich hatte mal einen Fall, ich mich, schön, da habe ich die Richterin angerufen beim Landgericht und habe gesagt, ich wollte mal mit Ihnen zu dem Aktenzeichen sowieso sprechen. Und dann sagt sie, warten Sie. Sagt sie, ach, der Scheiß. Also das sind manche, ja, also das soll nicht so sein, aber es sind halt auch nur Menschen, ne? Und da weißt du auch schon, ich stand dann da und dachte, ja, gut, wir sind jetzt schon mal einer Meinung und jetzt versuchen wir das irgendwie da vom Tisch zu kriegen. Das sind halt so Situationen, da muss man einfach sagen, da muss man da durch. So, und dann passiert es etwas, was ich immer sage, dafür sind wir eigentlich Sachverständige und nicht Softwarebediener.
Ja.
Ich habe das neulich gehabt, da hat sich, da war es so, da ging es darum, dass man sich um den Liegenschaftszinssatz gestritten hat. Ob der Liegenschaftszinssatz jetzt einen halben Prozentpunkt höher oder niedriger ist oder was weiß ich. Ganz abenteuerliche Ableitung, ja. Und wer so ein bisschen das Ertragswertverfahren verfolgt, der weiß, eigentlich maßgeblich wertbeeinflussend ist vor allem die Restnutzungsdauer.
Und die Miete.
Und die Miete. Der Liegenschaftszinssatz ist nachher kaum, also gerade bei längeren Laufzeiten, kaum noch messbar hinten raus, wenn sich da was tut. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich würde gerne einfach einen Vorschlag machen. Sie reden über den Liegenschaftszinssatz, ich rede über den Liegenschaftszinssatz, die andere Partei über den. Lassen Sie uns doch einfach mal eine Vergleichsrechnung aufstellen. Ich rechne das mal ganz kurz durch, einmal mit dem niedrigeren und einmal mit dem höheren Liegenschaftszinssatz. Und für diese Fälle kann man das auch immer, also kann man dann sagen, Herr Vorsitzender, Frau Vorsitzende, haben Sie irgendwie was, wo ich drauf malen soll? Haben Sie ein Smartboard oder soll ich einen Flipchart nehmen oder soll ich einfach einen Zettel schreiben und wir setzen uns mal kurz zusammen? Wie auch immer, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meistens gibt es aber Flipcharts und dann werden kurz die Protokollführer ein bisschen aufgeregt, weil sie dann immer meistens die Aufgabe bekommen, dass sie einen Flipchart suchen müssen. Aber ja, und nimmst du das? Und wenn du dann einfach mit deinem Taschenrechner dahin gehst und sagst, so, pass mal auf, dann machen wir das mal so, ne? Q hoch n minus 1 durch Q hoch n mal Q minus 1. Q ist 1 plus P, ist ja klar. So. Und du rechnest, ja. Genau, kennen sie ja. Steht ja da auch schon. Und du rechnest es einmal runter und dann zeigst du denen, dass vielleicht in deren Argumentationsstrang nachher der Wert, weiß ich nicht, 2% auseinander liegt oder 3. Ja, dann erkennen die relativ schnell, dass das eine Diskussion ist, die man nicht weiterführen muss. Und deshalb ist es einfach total wichtig, wenn man dieses Game spielt, in den Verfahren einfach sicher zu sein. Ja. Und ich habe gerade so eine schöne Diskussion jetzt geführt mit einem Kollegen. Ich weiß nicht, kennst du hier dieses Handbuch zur Immobilienbewertung oder Grundlagen der Immobilienbewertung von Kröll Sommer?
Ja, na klar. Das habe ich sogar hier unten stehen.
Genau, da steht nämlich drin, bei den Ertragswertverfahren, dass bei, Zitat, langer Restnutzungsdauer und hohem Liegenschaftszinssatz eher das, ich glaube, vereinfachte Ertragswertverfahren verwendet werden soll, ansonsten das allgemeine.
Ha?
Und ich habe dann mal versucht zu ergründen, wie man darauf kommt. Und es gibt tatsächlich von Kröll ja noch ein zweites Buch, das heißt Bewertung von Rechnen und Belastung. Da steht das, genau, da steht's nicht drin. Und ich habe dann das versucht rauszubekommen und habe gedacht, also wie kommt man denn auf die Idee? Also erstmal, ne, die beiden Verfahren sind ja nur eine Verfahrensumstellung und trotzdem müssen sie zu gleichen Ergebnissen führen.
Hm.
Und von daher ist es eigentlich wurscht, welches Verfahren ich führe. Und das war so eine Diskussion. Also dass natürlich dann, weiß ich nicht, mittels GPT wahrscheinlich mittlerweile geguckt wird, was hast du denn da so? Und dann kommt da sowas bei rum und du erzählst dir, nein, die Verfahren kommt zu gleichen Ergebnissen. Und das ist auch nicht
jetzt,
wichtig.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Wie, also ich stelle mir das so vor, ich habe jetzt diese Ausbildung genossen und bin natürlich trotzdem noch Schüler in diesem Gebiet. Und ich glaube, man bleibt auch noch wahnsinnig lange Schüler, bis man dann alles in Perfektion beherrscht oder selbst dann lernt man natürlich nie aus. So, wie macht das jemand, der sich eigentlich nie mit dieser Materie auseinandergesetzt hat? Also wie prüfen Anwälte Gutachten? Meine, klar, letzten Endes hast du schon gesagt, ich habe das Gefühl, das Erste, woran immer gemeckert wird, ist die Qualifikation. Die wird im Zweifelsfall als Erstes moniert, wenn man nicht öffentlich bestellt und vereidigt ist. Dann geht es vielleicht in die Persönlichkeit. Aber ans Gutachten selbst, Das finde ich schon anspruchsvoll. Bedienen die sich dann wieder anderen Kollegen oder ist das wirklich mittlerweile so ein KI-Ding?
Nee, also in der Praxis merke ich ganz häufig, dass irgendwie das oft an die Parteien abgegeben wird und gesagt hat, hier, wie sehen Sie das denn? Wollen wir dazu Stellung nehmen? Und dann die Parteien irgendwie mit ChatGPT irgendwas zusammenklauben da irgendwie. Also man muss ehrlicherweise sagen, ich habe das sehr selten erlebt im Rahmen von, sagen wir mal, juristischen Aufsätzen, die hier teilweise ankommen, dass da wirklich fachlich tief fundierte Dinge drin sind. Man merkt halt schon, das geht immer in die eine oder in die andere Richtung. Ich hatte neulich dann sowas, da stand dann drin, das Objekt liegt an der Grenze zu einer großen Stadt und deshalb müssen die Bodenrichtwerte dieser großen Stadt genommen werden und nicht das, der Bodenrichtwert in der Lage des Objektes.
Klar.
So, und da merkst du schon, auf welchem Niveau das manchmal abläuft und was auch völlig in Ordnung ist, weil der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin werden dafür bezahlt, das meiste rauszuholen. Es ist halt nur leider so, das geht meistens nicht an einen anderen Sachverständigen, der das dann raussuchen soll, weil die Parteien das Geld nun dann wirklich auch wieder nicht ausgeben wollen. Ne? Und, okay. Ich sag mal, so eine fachliche Begleitung durch einen Sachverständigen, was einen Zivilprozess angeht, ist durchaus auch manchmal angeraten.
Okay, also wenn wir jetzt mal zusammenfassen, ist es A, eine interessante Art und Weise zu verstehen, was da auf uns zukommen kann, im Zweifelsfall. Und B, nehme ich das jetzt so wahr, dass das Ganze nicht ganz so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, sagt man das so? Also es ist tatsächlich jetzt nicht so dramatisch, wie man sich das vorzustellen
mag. Nein, das nicht. Und also ich hab hier einen Fall mal gehabt. Ich glaube, da habe ich ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Da war es so, dass der Rechtsanwalt mich im Verfahren total angegangen ist, obwohl wir hier seit Jahren immer Aufträge von denen bekommen. Mhm. Und dann eine Woche später wieder ein Auftrag kam. Und ich mit dem Rechtsanwalt kurz gesprochen hatte und gesagt habe, also Herr Sowieso, das war nicht nett, wie Sie mit mir umgegangen sind. Und er sagte, ah, Herr Bayer, ist doch alles eine Show. Ist doch alles eine Show. Ich dachte, ja, weiß ich nicht. Also man muss da schon ein bisschen dickes Fell haben. Und was man auf keinen Fall machen sollte, weil darauf zielt dann ja dieser persönliche Angriff ab, patzig reagieren. Ne? Also weil
nicht anfangen zu weinen wäre auch nicht so cool wahrscheinlich.
Na, also Wenn du dann irgendwie gefragt wirst, wie haben Sie eigentlich ihre öffentliche Bestellung bestanden, ja, und dann weiß ich nicht, kannst ja sagen, habe ich bei dem gleichen Urkundenfälscher gekauft wie Sie Ihre Approbation als Rechtsanwalt oder Zulassung als Rechtsanwalt oder so, dann bist du halt raus, ne? Das Ziel ist ja, dich so in eine Ecke zu drängen, dass die Besorgnis der Befangenheit steht. Und wenn du einfach da sitzt mit dem Selbstverständnis, das ist halt alles nur ein Spiel und ich spiel's gar nicht erst mit. Und manchmal ist es auch einfach gut, einfach gar nicht zu antworten. Ne?
Kannst du dich noch an deinen ersten Termin erinnern?
Ja, das war ein Erbschaftsstreit zwischen zwei Geschwistern mit einer Immobilie in Hamburg.
Klar.
Und da war ich als Beweiszeuge der Partei geladen. Und das war ungefähr vor 21 war das. Da war gerade Corona, also es muss so 2021 irgendwie so gewesen sein. Und in der Konsequenz bin ich dann da weg und das Gericht hat dann beschlossen, den Gutachterausschuss mit einem neuen Gutachten zu beauftragen. Und das kam dann irgendwann später aufs Gleiche raus.
Weil in meiner kleinen verschwurbelten Welt ist es ja so nach dem Motto, wenn ich einmal vor Gericht sitze und mir wird ein Fehler nachgewiesen, dann war's das so in etwa und dann, ja.
Also du kannst auch im Termin auch sagen, ja, Sie haben recht, das ist falsch. Haben Sie recht, muss ich korrigieren. Also das ist überhaupt auch gar nichts Schlimmes. Da kann auch jeder mit umgehen. Da verdreht dann vielleicht nochmal der eine Rechtsanwalt die Augen, aber am Ende des Tages, ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, das kann ich Ihnen gerade nicht sagen. Ich da auf dem Gebiet bin ich kein Experte. Du kannst dir denken, es ging ums Thema Planungs- und Bauordnungsrecht. Und habe ich gesagt, das muss ich nachlesen. Ich kann Ihnen das hier, auch wenn Sie noch fünfmal nachfragen, ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Herrgott.
Ja. Ich finde das sehr, sehr wertvoll, tatsächlich nochmal so als Schlusswort, dass man, ich glaube, wie sagt du so schön, open-minded zu auch diesen Fehlern stehen soll. Also man soll sie jetzt nicht bewusst provozieren, aber dass es vollkommen okay und normal ist, ne? Weil letzten Endes, wir können alle nicht alles wissen und niemand ist perfekt. Und ja, das bedeutet jetzt wahrscheinlich nicht an diejenigen, die uns jetzt hier ganz berufsjung zuhören, dass sie sich gedanklich schon auf den ersten Gerichtstermin vorbereiten müssen, obwohl man weiß ja nie, keine Ahnung, irgendwann ein Fall sein wird, aber einfach auch in der alltäglichen Arbeit sich bewusst sein dürfen, dass es vollkommen okay ist,
etwas nicht perfekt zu machen. Nee, ich möchte es vielleicht mal andersrum sagen. Also ich stelle jetzt mal eine ganz steile These auf, nämlich, dass in jedem Gutachten Fehler sind. In jedem. Jedes Gutachten, das produziert wird, ist mindestens ein Fehler drin, würde ich sagen. Die Frage ist doch nur, für wen ist dieser Fehler relevant und welche Auswirkungen hat er? So, manche Fehler sind einfach nicht relevant und deshalb interessieren sie auch niemanden. Und manchmal ist es einfach auch so, dass sie irgendjemanden interessieren und dann muss man sie halt korrigieren. Aber ich würde auch sagen, auch bis heute hier bei mir, in jedem Gutachten ist ein Fehler drin. Also wenn ich Gutachten mal nachlese, weil ich da mich nochmal vertiefe will, dann sind da manchmal schon Beschreibungsfehler drin oder irgendwas, ne? Aber jetzt natürlich jetzt nicht irgendwelche immensen Sachen oder so, aber ich stelle schon immer mal wieder fest, dass ich an der einen oder anderen Stelle unsauber gearbeitet habe. Ja, und das ist bei mir, stelle ich fest, und das ist immer so ein Punkt im beschreibenden Teil sehr häufig, ja, dass ich dann weiß ich nicht, dann habe ich geschrieben, dass die Eingangstür eine Kunststofftür ist und stelle aber fest, eigentlich ist eine Holztür. Aber das ist nie jemandem aufgefallen, weil es für nie jemanden relevant war. Aber das sind so Dinge, die...
Ja, das oder halt auch schlichtweg zu sagen, wir müssen arbeiten, wenn wir nichts haben. Ne, dazu haben wir ja in der vorhergehenden Folge schon, vorvorgehenden Folge schon was gesagt. In diesem Sinn, was mache ich, wenn ich halt einfach nichts habe? Irgendwie muss ich ja arbeiten, Punkt. Ne, und dann, ja, dann wird's haarig. Aber im positiven Sinne, weil dafür haben wir uns ja für diesen Job entschieden. Ihr Lieben, es war mir eine Freude, Patrick. Ich fand es eine sehr, sehr coole Motivationsschub nochmal hinten ran. Wir freuen uns auf das, was 2000. Ganz liebe Grüße von uns. Geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig und entspannt fahren.
Das ist wertvoll. Ciao, macht's gut. Ciao.